Wir kommen heute zu Vers 8 hier in Matthäus 5, Vers 8, wo es heißt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und so heißt auch unser heutiges Thema dieser Predigt, glückselig, die reinen Herzen sind. Schlachter 2000, die ihr ja auch die meisten vor euch habt, da heißt es, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also eine Seligpreisung, die für alle, die reinen Herzen sind. Ja, der Herr Jesus sagt, mit anderen Worten ausgedrückt, du kannst dich vor Gott glücklich schätzen, wenn du reines Herzens bist. Ja, man kann dir gratulieren. Das ist eine weitere Seligpreisung, und zwar eine Seligpreisung mit außerordentlich großer Verheißung. Nämlich diese Leute, welche reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Und ich frage euch, ist das nicht allgemein hochinteressant? Wir haben es jetzt schon öfters gehabt, dass alle Seligpreisungen eine Verheißung haben. Nämlich eine Verheißung auf das, was nach diesem Leben kommt. Was nach dieser jetzigen Weltzeit sein wird. Ja, und auch wenn jemand noch nie die Bibel gelesen hat und doch nur mal diese 12 Verse hier in Matthäus 5 liest, die wir gerade gelesen haben, so kann er schon eine Ahnung dafür bekommen oder sich auch darin gewiss werden, dass nach diesem irdischen Leben eben noch nicht alles vorbei ist, sondern dass danach noch etwas, ja noch viel kommen wird. Wenn man allein die Seligpreisungen liest, dann sieht man, oh, man kann ja ins Himmelreich kommen. Ja, man kann sogar Land ererben. Man kann sogar Gottes ewigen Trost bekommen. Ja, man kann sogar in Gottes Gerechtigkeit satt werden. Man kann auch Gottes ewige Barmherzigkeit erlangen. Und mit der heutigen Seligpreisung erkennen wir, man kann in Ewigkeit sogar Gott schauen. Das ist gewaltig. Und hier sind wir ja erst bei der sechsten Seligpreisung und drei wunderbare Verheißungen, die folgen dann noch. Merken wir uns, wer zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt, der hat eine über alle Maßen große, gewaltige, ja herrliche Zukunft vor sich. Wir sehen immer nur das, was gerade in der nächsten Woche sein wird oder was vor uns ist. Oder wie wird es dann sein, wenn wir vielleicht mal nicht mehr in, ja, so, was eben in weiterer Ferne ist, machen wir uns große Sorgen. Doch der Jesus sagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich sorge für dich und deine Zukunft, die wird groß und herrlich sein. Und genau diesbezüglich preist der Herr Jesus die Menschen selig, welche diese wunderbaren Dinge, die wir hier in der Seligpreisung empfangen und in Ewigkeit auch erleben werden. Die Frage ist, freust du dich schon auf die Ewigkeit? Freust du dich schon auf diese Dinge, die der Herr Jesus hier verheißt in den Seligpreisungen? Ich muss sagen, umso mehr ich mich damit auseinandersetze, freue ich mich umso mehr. Ja, die Seligpreisungen machen Appetit auf das ewige Leben mit Gott. Sie machen wirklich Appetit. Nun hier in der sechsten Seligpreisung, da sagt der Herr Jesus, glückselig die reinen Herzen sind. Und das soll auch unser erster Punkt sein. Glückselig die reinen Herzen sind. Jetzt sind wir wieder beim Herzen, da waren wir auch bereits schon in der letzten Predigt. Und wir wissen, dass die Bibel sehr viel vom menschlichen Herzen spricht. Lies nur mal die Evangelien durch, wie oft der Herr Jesus das Herz der Menschen anspricht. Er sagt, so sieht's äußerlich bei euch aus. Äußerlich scheint alles okay zu sein, aber innerlich, da sieht's fürchterlich aus. Und er zeigt immer wieder den inneren Zustand des menschlichen Herzens aus. Und diesen Zustand, den sieht Gott zuerst. Er schaut nämlich auf das Innere, auf das Inwendige des Menschen. Oder lies mal die neutestamentlichen Briefe durch. wie oft es in diesen neutestamentlichen Briefen um die Charaktereigenschaften des Menschen geht, um Verhaltensweisen und um Taten, ja auch um Worte. Alles, was aus dem Herzen hervorgeht. Und nicht umsonst ruft uns Gottes Wort dazu auf, die Dinge von Herzen für Gott zu tun. So wie wir es bereits heute in der Leitung gehört haben, wie sollen wir unseren Herrn und Gott lieben? Ja, wir haben es gehört, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von aller unserer Kraft. Gott will keine Halbherzigkeiten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Lukas 10, 27 oder Markus 12, 33. Oder wenn wir zu dem Herrn Jesus gehören und ihn lieben, so sollen wir alles, was wir tun, wie tun. Wir haben das alles schon mal gehört. Kolosser 3, Vers 23 zum Beispiel sagt, was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Oder Epheser 6, Vers 6 sagt, nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte Jesu Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Oder wenn es um die Frage geht, wie wir als Glaubensgeschwister miteinander umgehen sollen, was sagt uns da Gottes Wort? Liebet einander nachhaltig von Herzen, sagt der Apostel Petrus, 1. Petrus 1, Vers 22. So viel soll aus dem Herzen herauskommen, ja sogar nachhaltig von Herzen oder von ganzem Herzen. Wie wunderbar, wenn wir das erkennen und wenn wir das auch so tun können, wenn das bei uns so geschieht. Und ich denke, da haben wir teilweise noch einen weiten Weg dahin. Aber es ist gut, wenn wir dranbleiben und uns darum bemühen, trotz allem Versagen. Diese kurze Aufzählung, die sollte uns jetzt nur ein wenig deutlich machen, wie sehr uns Gottes Wort auf das Herz verweist und wie sehr Gott immer wieder auf das Herz abzielt. Das waren nur ganz wenige Stellen von vielen, vielen Stellen in der Bibel. Und wie wichtig ist es für uns, immer wieder zu erkennen und uns zu hinterfragen, wo steht denn mein Herz? Was tue ich denn wirklich von Herzen? Ist da wirklich mein Herz dahinter mit dem, was ich tue? Tue ich, was ich tue, wirklich von Herzen für den Herrn? Oder tue ich es die halbe Zeit nur für mich? Oder um von anderen gesehen zu werden? Liebe ich Gott, den Herrn, wirklich von ganzem Herzen? Oder liebe ich meine Geschwister nachhaltig von Herzen? So wie es der Herr eben haben will. Und vieles andere. Erst letzten Sonntag, da hatten wir uns ja in Sprüche 4, Vers 23 vor Augen gehalten, dass es Gottes Wille ist, dass wir unsere Herzen behüten. Die, wo in der Predigt waren, wissen es sicherlich noch. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und infolge dieses Verses kann sich jeder hinterfragen, bin ich ein Hüter meines Herzens? Schaue ich immer wieder auf mein Herz? Wo steht mein Herz? Oder du kannst dich auch fragen, habe ich in der vergangenen Woche mehr als alles andere mein Herz behütet? Warst du der Hüter deines Herzens? Und wenn wir uns dies hinterfragen, so sind wir mit der heutigen Seligpreisung sehr nahe. Nämlich, selig die reinen Herzen sind. Denn Gottes Ziel mit uns ist Reinheit im Herzen. Und das finden wir nicht nur hier in Matthäus 5, sondern zum Beispiel Sprüche 22, Vers 11 unterstreicht das, was der Herr Jesus hier in der Seligpreisung sagt. Denn in Sprüche 22, Vers 11 heißt es, wer Herzensreinheit liebt und anmutige Lippen hat, dessen Freund ist der König. Wer Herzensreinheit liebt und anmutige Lippen hat, dessen Freund ist der König. So heißt es in meiner Übersetzung Schlachter 1951. Schlachter 2000 sagt an dieser Stelle, wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Also anmutige Lippen oder Gnade auf seinen Lippen hat. Das ist eine andere Übersetzungsweise, aber an erster Stelle geht es um Herzensreinheit. Dessen Freund ist der König. Und wir wissen, dass gerade Sprüche der König Salomo geschrieben hat, Aber dieses Wort bezieht sich bestimmt nicht nur auf den König Salomo, dessen Freund ist der König, sondern wir können darin sicher sein, dass es sich auf den König aller Könige bezieht. Dass wir dann der Freund des Königs aller Könige sind, wenn wir Herzensreinheit lieben und wenn wir Gnade oder Anmutigkeit auf unseren Lippen haben. Noch ist das Königreich unseres Herrn Jesus ja noch gar nicht offenbar geworden. Wir erleben ihn heute noch nicht direkt als König. Doch er ist jetzt schon als König benannt. Er ist der einzig wahre König, er ist auch der einzig wahre Priester und er ist auch der einzig wahre Prophet. Und da hat der Liederdichter völlig recht, der uns dieses wunderbare Lied gegeben hat. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. In der dritten Strophe, da heißt es ja dann, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und wie wichtig ist es gerade auch, dass wir ihn als Freund haben, wenn wir die Herzensreinheit lieben. So ermahnt auch der Apostel Paulus seinen geliebten Mitarbeiter Timotheus. Und Paulus sagt zu Timotheus, ich gebiete dir, Timotheus, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und allein gewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. 1. Timotheus 6, Vers 13 bis 16 finden wir das, was ich gerade gelesen habe. Auch Paulus weist auf diesen König aller Könige hin. Und jetzt schon sollen wir die Macht dieses Herrn und Königs erkennen und auch anerkennen. Und jetzt schon sollen wir eben uns bzw. unsere Herzen auf ihn ausrichten. Und Paulus schwört diesen Mitarbeiter, den Timotheus, regelrecht ein, das zu tun, was Jesus Christus gesagt hat und sein Wort vollständig auszurichten. Wie wichtig wird uns hier Sprüche 22, Vers 11. Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Nun, wenn wir auf das Herz zu sprechen kommen, so müssen wir ja zuerst erkennen, was meint Gottes Wort, wenn es vom Herzen des Menschen spricht. Damit haben wir uns bereits in der letzten Predigt beschäftigt. Dass mit dem menschlichen Herzen letztendlich nicht das Organ gemeint ist, das wir hier auf der linken Seite unseres Brustkorbes auch schlagen, spüren, wenn wir unsere Hand darauf legen. Oder wovon wir auch den Puls ableiten können. Das Organ, das in einem Tag ca. 100.000 Schläge zur Ausführung bringt und nur in einer Minute ca. 4 bis 5 Liter Blut durch unseren Körper pumpt. Wobei sich diese Menge sogar bis auf 25 Litern Blut erhöhen kann. Das ist gewaltig, was das für eine Pumpe ist, die wir hier drin haben, das Herz. Natürlich ist dieses Organ unbedingt notwendig. Und es ist ja für unser menschliches Leben im Körper unverzichtbar. Doch was meint die Bibel, wenn sie vom Herzen des Menschen spricht? Wie schon gesagt, da meint sie nicht dieses Organ, diese Pumpe, die wir hier drin haben. Die Bibel meint vielmehr mit dem Herzen das Zentrum der Persönlichkeit des Menschen. Das Zentrum der Persönlichkeit des Menschen. Das Herz ist das Zentrum des inneren Wesens des Menschen. Das Herz ist das Zentrum unseres Denkens, Fühlen und Wollens. Und Denken, Fühlen und Wollen, das macht eine Persönlichkeit aus. Das ist bei einer Person zu finden. Und genau dieses Zentrum meint Gott. Doch genau dieses Zentrum des Menschen ist auch für den Menschen allgemein tatsächlich ein Problem. Denn allgemein kommt sehr, sehr viel Böses aus diesem Zentrum, aus diesem inneren Wesen des Menschen hervor. So dass Gott, der Herr, sogar wegen dieses Zentrums des Menschen, ja, wegen des Herzens der Menschen, ein Gericht über die Menschen, ja, schon bringen musste, aber auch noch bringen wird. Zum Beispiel lesen wir vor der Sündflut in 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit. 1. Mose 6, Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Finde ich hochinteressant. Gott, der Herr, der zeigt das menschliche Herz auf. Alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, also des Herzens des Menschen, ist nur böse alle Zeit, sagt er. Und dann kommt er auf sein Herz zu sprechen, denn Gott hat auch ein Herz. Das ist ganz interessant, dass er uns das zeigt hier, auch in Gottes Wort. Es heißt hier in 1. Mose 6, Vers 6, und es bekümmerte ihn, also Gott, in seinem Herzen. Gott hat auch ein Herz. Auch Gott hat einen Kern, ein Zentrum seiner Persönlichkeit, seines Denkens, Fühlens und Wollens. Auch Gott ist eine Person. Er äußert sich allerdings in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und alle drei Personen können denken, fühlen und wollen. Gott hat auch ein Herz. Und wenn der Mensch sich eben nicht nach dem Herzen des lebendigen Gottes ausrichtet, wenn sich das menschliche Herz nicht auf Gottes Herz ausrichtet, so hat der Mensch ein Problem. Und es bekümmert Gott in seinem Herzen. Denkt ihr, dass es für Gott eine Freude war, die Sündflut über die Erde kommen zu lassen? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Doch wenn Gott der Herr sieht, dass der Mensch nicht mehr bereit ist, umzukehren, so ist es für Gott ja letztendlich aussichtslos, wenn es lange genug geht, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, in Gemeinschaft zu kommen. Doch dafür hat ja Gott den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Das ist sein Ziel und das war von Anfang an sein Ziel, dass er mit dem Menschen in eine wunderbare und herrliche Gemeinschaft treten kann. Nicht umsonst sprechen wir ja auch von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Wir sind mit ihm zusammengekommen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und so auch mit dem himmlischen Vater. Natürlich geht es Gott auch, dass der Mensch ihn als Schöpfer anerkennt und auch als Erlöser. Es geht Gott auch darum, dass er durch das Leben der Menschen geehrt und verherrlicht wird. Das muss immer unser tiefes Verlangen sein. Herr, ich möchte, dass du verherrlicht wirst in meinem Leben. Du sollst groß werden, nicht ich. So ist es auch nicht Gottes Wunsch und Willkür, den Menschen einmal ins Gericht und danach in die ewige Hölle zu bringen. Das ist nicht Gottes Wunsch und Willkür, nein. Dass er den Menschen dorthin bringt, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Denn Gott, der Herr, spricht: So wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern darin, dass der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe. Wendet euch ab von euren bösen Wegen. Hesekiel 33, Vers 11. Da sehen wir das, wie Gott denkt. Und er hat kein Gefallen, dass der Mensch ins ewige Verderben geht. Und Gott, der Herr, der hat bereits vor der Zeit der Sündflut alles unternommen, damit die Menschen umkehren und Buße tun, dass sie sich abwenden von ihren bösen Wegen. Oh, und ich denke, die Arche hätte zu den vielen Tieren bestimmt auch noch viele Menschen aufnehmen können. Der Herr hätte das auch noch um ein Vielfaches größer machen können, wenn er gesehen hätte, da kommen Menschen zur Umkehr, da kommen Menschen zum Glauben. Die Arche hätte bestimmt noch mehr Menschen als nur 8 aufnehmen können. Doch die Menschen wollten nicht. Noah hat sie aufmerksam gemacht zur Umkehr, hat sie zur Buße aufgerufen. Doch über Noah und über die Arche, da gab es nur billiges Gelächter. Wie ist es heute? Auch heute wird der Sohn Gottes, der in diese Welt hereingekommen ist und uns auf so wunderbare Weise den Vater geoffenbart hat und später ans Kreuz für uns Menschen gegangen ist und am Kreuz sein kostbares Blut vergossen hat und sein Leben für unsere Sünden gelassen hat, er wird immer wieder oder immer mehr mit Füßen getreten und öffentlich verspottet. Wir kommen in diese Zeit hinein, wie zu den Zeiten vor der Sintflut, wie zu den Zeiten Noahs. Der Jesus hat es vorausgesagt und wir erleben es heutzutage. Wir kommen immer mehr dahin. Doch auch unsere Gesellschaft wird bald vom Gericht Gottes heimgesucht. Warum? Weil es Gott etwa Freude macht? Nein, im Gegenteil. Weil sich der Mensch gegen Gott entscheidet, immer mehr. Und Gott handelt letztendlich, wenn er Gericht ausübt, ganz nach dem Wunsch des Menschen. Vielmehr nach dem Wunsch des menschlichen Herzens. Heute sehen wir an allen Ecken und Enden unserer Gesellschaft, was aus dem Herzen des Menschen alles hervorgeht. Völlig konträr zu Gottes Willen. Und wie wir bereits erkannt haben, hat der Mensch allgemein kein reines Herz, sondern ein sehr unreines Herz. Ein verdorbenes Herz. Ein Herz, das total von der Sünde infiziert und durchdrungen ist. Das Herz des Menschen ist nicht so, wie es Gott anfänglich geschaffen hat. Sondern das Herz des Menschen ist krank. Ja, es ist nicht nur ein wenig krank, sondern es ist furchtbar krank. Es ist von einem Virus infiziert. Und wie heißt dieser Virus? Dieser Virus heißt Sünde. Und woher kommt die Sünde? Sie kommt vom Teufel. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nach dem Gericht wird es der ewige Tod sein. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? So sagt bereits Jeremia 17, Vers 9. Die revidierte Elberfelder übersetzt an dieser Stelle von Jeremia 17, Vers 9: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Finde ich auch eine gute Übersetzung. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ja, menschlich gesehen ist das in Sünde gefallene Herz eine Katastrophe. Es ist böse, es ist unrein, es ist krank. Und von menschlicher Seite her wirklich unheilbar. Dabei sind die Menschen noch stolz und aufgeblasen und meinen wundern, was sie alles seien und was sie alles könnten. Dabei sind sie todkrank, unheilbar. Ja, aber irgendwo muss es ja eine Lösung geben für dieses kranke Herz, für dieses unheilbare Herz. Denn unser Herr Jesus sagt hier in den Seligpreisungen: Glückselig sind, die reinen Herzen sind. Denn anders kann man Gott nicht schauen, das lesen wir an vielen Bibelstellen, als nur mit einem reinen Herzen. Kann aber der Mensch von sich aus ein reines Herz erlangen? Die Antwort lautet: Nein, niemals. Der Mensch, der kann sich so bemühen, er kann auf viele Art und Weise versuchen, Gott zu gefallen, aber er wird es nicht schaffen. Er kriegt kein reines Herz. Auch wenn er jeden Sonntag in seine Kirche geht zum Beichten, das ist eine gewisse Gewissensentlastung. Aber das Herz wird auch davon nicht rein. Der Mensch braucht nämlich eine Grundwaschung. Der Mensch braucht eine Grundwaschung, und das wissen wir aus der Bibel, mit nichts anderes als mit dem Blute Jesu. Eine Grundwaschung seiner Sünden. So wie es Offenbarung 1, Vers 5 zum Ausdruck bringt: Der uns geliebt hat, und hier ist Jesus Christus gemeint, und uns gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Das ist die Antwort dafür. Der Mensch braucht eine Grundwaschung, ja, eine grundlegende Erlösung durch das Blut Jesu. Erlösung von der Macht der Sünde, Erlösung von der Macht des Teufels und Erlösung von der Macht des Todes. Und wer an Jesus glaubt, der weiß, in ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut. Epheser 1, Vers 7. Und durch sein Blut wurde unser Herz gewaschen. Ja, dein und mein Herz wurde weißer wie Schnee. Ist das wahr? Ist das nur eine Erfindung von Reinhold? Oder finden wir das auch in der Bibel? Ja, die Bestätigung aus der Bibel ist immer wieder mehr wert als 1000 Worte des Predigers. Und so möchte ich euch bitten, einfach mal Jesaja Kapitel 1, Vers 18 aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Israel war in furchtbare Sünden hineingefallen. Natürlich war es damals schon Gottes Volk, aber der persönliche Mensch war auch nicht einfach so erlöst. Der Gott arbeitet immer mit dem Menschen persönlich und ob der Mensch persönlich glaubt oder nicht. Und Gott fordert hier sein Volk heraus, das Volk Israel. Und er sagt hier in Jesaja 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, so sollen sie wie Wolle werden. Das heißt also hell und rein. Gott reinigt die Herzen der Sünder. Und Gott sagt sogar, wir wollen miteinander rechten. Wenn ihr umkehrt, dann wird es so sein. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Es soll also nichts mehr zu finden sein, es soll alles rein werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Das ist Gottes Verheißung und das tut Gott auch. Gott reinigt die Herzen der Sünder, wenn sich der Sünder zu Gott wendet. Das wusste auch schon der Mann, dessen Herz so sehr auf Gott ausgerichtet war, der dann eines Tages auch in eine sehr schlimme Sünde gefallen war. Doch auch dieser Mann wusste, Gott kann mir vergeben. Und er kann auch mein Herz wieder reinigen, aber ich muss umkehren. Und ich denke, ihr wisst, von wem ich rede. Es ist David, der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde. Und David betet im Psalm 51, Vers 12, schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen gewissen Geist. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Und hatte Gott, der Herr, dem David die Sünden vergeben? Oh ja, wie wunderbar. David war aber auch sehr demütig. David hat Vergebung bekommen von seiner furchtbaren Sünde mit Bathseba. Aber er hat auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Der erste Sohn, der hat es nicht überlebt. Der ist sehr früh gestorben. Und den Rest seines Lebens hatte David mit den Folgen dieser Sünde zu tun. Das war nichts Schönes, was David später erlebt hatte alles. Aber Gott vergibt Sünde und er reinigt die Herzen. Gott reinigt also die Herzen von Menschen, die an seinen Sohn glauben und durch den Sohn zu ihm kommen. Und ganz ähnlich singen wir ja auch in dem Lied, das wir auch in unserem Liederbuch haben, prüfe mich, Herr, erforsche du mein Herz. Und in diesem Lied heißt es in der zweiten Strophe, ich preise dich, denn Reinigung finde ich. Erfüll dein Wort, mach reines Herzens mich. Wohne in mir, wo einst die Sünde war. Herr, deinen Namen rühm ich immer da. Welch wunderbare Lieder, die das geistliche Leben so deutlich zum Ausdruck bringen. Herzensprüfung und Reinigung. Und doch wissen wir auch als Kinder Gottes, wenn wir uns auch bemühen, in Herzensreinheit zu leben, dass wir nicht vollkommen sind, keiner von uns. Keiner ist vollkommen, auch nicht der Pastor. Unser wunderbarer Herr, der reinigt uns so gerne durch sein kostbares Blut. Und dabei fallen unsere Herzen immer wieder in Unreinigkeit. Immer wieder kommt irgendetwas Verkehrtes aus unserem Herzen hervor. Nämlich genau da, wo wir noch mit unserem eigenen Ich so sehr beschäftigt sind und wo unser Ich wieder zur Auswirkung kommt, wo es nicht gekreuzigt und gestorben bleibt, so wie es gekreuzigt und gestorben sein soll, indem wir neues Leben im Herrn empfangen haben. Unreinigkeit durch unser eigenes Ich im Herzen. Oder wo wir uns noch auf die Sünde und sündhaftes Verhalten einlassen. Oder wo wir uns womöglich über das Fleisch sogar mit dem Teufel einlassen. Auch das ist möglich. Auch bei den Gläubigen, auch bei Kindern Gottes. Auch wir können uns noch mit dem Teufel einlassen. Und der Teufel, der taucht nicht immer als brüllender Löwe auf. Ja, vielleicht schüchtert er dich auch oft ein und du erschrickst und dann fällt aller Glauben in den Keller. Das kann der Teufel auch tun und dann ist es auch wiederum Sünde, weil wir nicht im Glauben an dem Herrn festhalten. Aber der Teufel kommt nicht immer wie ein brüllender Löwe, sondern er kann auch, wie mal jemand gesagt hat, auf sehr leisen Pfoten kommen, sich anschleichen und ein sehr, sehr sanfter Verführer sein. Immer wieder Dinge einflößen in dein Herz und bis du darauf eingehst und bis du in die Sünde hineinfällst. Ist das wahr? Tja, wir brauchen nur 1. Mose 3 lesen. Wie war es bei den ersten Menschen im Garten Eden? Wie ist die Schlange damit seichten Worten an die Eva herangetreten, bis sie endlich von der Frucht des Baumes gegessen hatte? Ich brauche nicht mehr dazu sagen. Ein sanfter Verführer kann auch der Teufel sein. Gott hat unsere Herzen gereinigt, doch um ein reines Herz zu bewahren, da liegt viel Verantwortung bei uns. Das sehen wir auch in den einzelnen Lebensbereichen, welche der Herr Jesus später in der Bergpredigt anspricht. Da geht der Herr richtig ganz auf den Grund unseres Herzens, wie sich alles so in unserem Herzen verhält und wie unser Herz verunreinigt werden kann. Ja, mit unserem Herzen, da verhält es sich, kann man sagen, wie mit unseren Kleidern. Das ist aber nur ein schwacher Vergleich. Was tun wir mit unseren Kleidern, wenn wir sie eine Zeit lang getragen haben? Oder wenn wir Kleider zur Arbeit angezogen haben? Ja, wir werden sie irgendwann wieder in die Waschmaschine tun. Und aus der Waschmaschine, da kommen sie hoffentlich wieder frisch, gesäubert und herrlich duftend heraus. Und wir ziehen diese frisch gewaschenen Kleider wieder an, freuen uns, dass sie wieder frisch gewaschen sind, dass sie wieder duften und wir haben auch gewisse Freude daran. Doch wenn wir die Kleider dann wieder anziehen und noch so sehr darauf aufpassen, ja, so gibt es im Laufe des Tages vielleicht doch irgendwo Schweißgerüche in die Kleidung hinein. Oder der Hemdkragen bleibt nicht mehr sauber. Oder wir bekleckern uns womöglich beim Essen. Oder passen irgendwie sonst nicht auf. Und wenn wir mit den Kleidern irgendwelche Arbeiten tun, die schmutzig sind, dann ist es allermeist auch so, dass die Kleidung wieder dreckig wird. Und was tun wir? Irgendwann tun wir die Kleidung wieder in die Waschmaschine. Und lassen sie wieder waschen in der Waschmaschine. Lob und Dank sei unserem geliebten Herrn, dass wir in ähnlicher Weise immer wieder zu ihm kommen dürfen. Ihm unsere Sünden bekennen dürfen. Unsere Herzensunreinigkeiten und das, was aus unserem Herzen hervorgegangen ist. Und oft sind es auch sündhafte Taten. Es bleibt ja oft nicht nur im Herzen. Und da möchte ich euch auch in dieser Predigt wieder neu daran erinnern und hoffentlich vergesst ihr das nie, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Diesen Vers brauchen wir eigentlich tagtäglich, ja manchmal sogar stündlich und minütlich. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. auf dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Lern diesen Vers auswendig. 1. Johannes 1, Vers 9. Und sobald du irgendetwas Verkehrtes in deinem Herzen erkennst, kannst du dich sofort beim Herrn melden. Da brauchst du noch nicht mal großartig ins Gebet gehen. Sag's ihm unter dem Alltag, in deinem Alltagsgeschehen: Herr, vergib mir, ich möchte es sofort bekennen. Ich möchte es nicht aufschieben bis später. Vergib mir, dass ich das gerade gedacht habe. Vergib mir, dass ich das gerade gesagt habe. Oder wenn ich jemand anders verletzt habe. Nach Möglichkeit gleich Verletzungen wieder reinigen. Ich weiß, ich hätte es nicht sagen sollen, tut mir leid. Wir können vieles sofort vergeben und nicht erst Tage, Stunden und Tage warten. Und da braucht es natürlich auch Beugung, es braucht Demut und sagen, ja, wer bin ich? Ich möchte doch Gott verherrlichen, es geht gar nicht mehr um mich, es geht gar nicht mehr um meine Person, es geht auch nicht um meine Verletztheit, um meinen Stolz. Es geht um Gottes Ehre, es geht um Gottes Verherrlichung. Ihn will ich verherrlichen und da kann ich mich auch beugen vor anderen und sagen, tut mir leid. Das ist wieder aus mir hervorgegangen, ich wollte es nicht, ich bin auch noch ein Sünder. Ich möchte um Vergebung bitten. Wenn verkehrte Gedanken im Herzen sind, kann man den Herrn auch sofort darum bitten. Das ist nicht richtig, was ich gerade denke, Herr, vergib mir. Was für ein fundamental wichtiger Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich kann natürlich auch 1. Johannes 1, Vers 7 dazu nehmen. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, wenn wir in Reinheit wandeln und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist herrlich. Immer wieder so ans Licht zu kommen und im Licht zu bleiben. Und wenn wieder Befleckung da ist, sofort dem Herrn sagen, dann geht es im Licht weiter. Gott will doch, dass wir im Lichte wandeln und nicht stundenweise in der Finsternis und irgendwann kommen wir wieder ins Licht. Ja, jetzt sollte ich mal wieder. Bleib im Licht. Bleib nah beim Herrn. Glückselig, die reinen Herzen sind. Wie wichtig ist das für uns jetzt hier und heute schon, wenn man in der Gegenwart Gottes leben will. Doch wie fundamental wichtig ist dies auch über dieses irdische Leben hinaus. So möchte ich jetzt natürlich auch noch auf die Verheißung dieser wunderbaren Seligpreisung zu sprechen kommen. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn es geht ja noch weiter, denn sie werden Gott schauen, sagt der Herr Jesus. Das soll unser zweiter Punkt sein. Der ist natürlich nicht mehr so lang wie der erste. Es gibt heute nur zwei Punkte, aber ich möchte noch kurz darauf eingehen. Zweitens, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was ist damit gemeint? Sie werden Gott schauen. Da war mal eine Schiffsbesatzung und ein Schiffsjunge, der kam mit jungen Jahren auf diese Schiffsbesatzung. Und er bekannte dort offen vor der gesamten Besatzung seinen Glauben. Hat auch immer wieder mit den Matrosen gesprochen über Jesus Christus. Aber er kam nicht an bei diesen Leuten. Er wurde immer wieder gehänselt und verspottet. Eines Tages dann, als die ganze Schiffsmannschaft am Deck war, da suchte der Kapitän mit seinem Fernrohr den Himmel ab und hat da eine ganze Zeit lang da in den Himmel geschaut und alles mit seinem Fernrohr betrachtet, was sich so bewegt am Himmelszelt. Und später sagte er dann vor der ganzen Mannschaft, laut, aber auch enttäuscht: Hör mal, mein Junge, da hat er den Schiffsjungen gemeint, jetzt habe ich den ganzen Himmel angeschaut, aber deinen Gott, den habe ich nicht gefunden. Und natürlich hörte man schon von der Mannschaft heraus tösendes Gelächter. Doch der Schiffsjunge, der blieb ruhig. Vielleicht hat er ein wenig gezittert, wir können uns das vorstellen. Aber er antwortete besonnen und er sagte zum Kapitän: Das wundert mich nicht, Herr Kapitän. Denn in der Bibel steht: Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das war natürlich eine schallende Ohrfeige für den Kapitän. denn sein Herz war wahrscheinlich alles andere als rein vor Gott. Doch es war die Wahrheit. Es war die Wahrheit, was die Bibel sagt. Und damit hat der Schiffsjunge recht gehabt. Wohl dem, der so aus dem Wort Gottes antworten kann. Wie soll es denn bei einem Menschen jemals möglich sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben oder Gott zu schauen, der nicht grundlegend erlöst ist? Das geht gar nicht. Wir, die wir an den eingeborenen Sohn Gottes glauben, die wir aus Gnaden errettet sein dürfen und durch sein Blut erlöst sind, wir gehören ja zu ihm. Und er hat uns seinen Geist gegeben durch die Erlösung im Herrn Jesus. Und durch diesen Geist rufen wir heute, wie es der Sohn damals selbst getan hat, zum Beispiel im Garten Gethsemane, wo er sagt: Aber Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Und wir rufen heute durch denselben Geist hier von der Erde aus: Aber Vater. Wir sind in eine vertraute Beziehung zu Gott hineingekommen, als seine geliebten Kinder. Was heißt eigentlich Abba? Abba ist ein aramäisches Wort für Vater, was aber eine ganz besondere Vertrautheit zum himmlischen Vater zum Ausdruck bringt. So wie man zum Beispiel hier auf Erden oder im Deutschen Papa sagt. So eine vertraute Beziehung dürfen wir zum himmlischen Vater haben. Wie jemand hier auf Erden zu seinem Vater Papa oder Vati sagt. Natürlich in ehrfürchtiger Weise. Aber solch eine vertraute Beziehung dürfen wir zum himmlischen Vater haben. Es vermittelt den Gedanken von Liebe und Zärtlichkeit. Aber Vater, so beten wir durch den Heiligen Geist zum Vater oder in der Kraft des Heiligen Geistes zum Vater. Frage, hast du das auch schon erkannt? In welch einer tiefen Vertrautheit wir zum Vater stehen dürfen? Hast du auch diese Vertrautheit zu deinem Vater im Himmel? Du gehörst ja, wenn du an seinen Sohn glaubst, zu seinem Haus. Ja, du gehörst zu seiner Familie. Du gehörst zur Sohnschaft. Und die Bibel sagt, wenn Sohn, dann auch Erbe. Du bist völlig anerkannt. Und durch den Herrn Jesus gehörst du einer sehr, sehr großen Familie an. Einer Familie vom allerhöchsten Adel. Ja, es ist die Familie des lebendigen Gottes. Und du hast in dieser Familie viele Geschwister. Ja, schon heute, hier und jetzt hier auf Erden, haben wir viele Geschwister. Denn es gibt nicht nur hier uns hier in der Zwernitzer Straße. Wäre schön, wenn wir auch mehr Geschwister wären. Wir hoffen und beten, dass der Herr uns da wirklich auch weitere Menschen hinzusendet. Wir möchten dranbleiben. Aber tun wir nicht so, als ob wir hier die Einzigen wären. Es gibt nämlich noch viele, viele andere örtlichen Gemeinden, die zu dem lebendigen Gott gehören. Die zu seinem Haus und zu seiner Familie gehören, wie wir auch. Wir sind nicht die einzige Gemeinde. Wir sind auch keine exklusive Gemeinde, sondern wir sind eine Gemeinde der vielen Gemeinden des lebendigen Gottes. Denn nicht nur wir gehören der Familie Gottes an. Und spätestens im Himmel, da werden wir all die anderen auch sehen, die jetzt schon zu ihm gehören. Die jetzt schon hier auf der Erde genauso zu ihm gehören wie auch wir. Ja, das ist eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit, ja auch der Erkenntnis Gottes, wie es Paulus im Römerbrief sagt. Und dennoch, wenn der Herr Jesus sagt, selig die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Hast du schon mal den Herrn Jesus gesehen? Hast du schon mal den himmlischen Vater gesehen? Ich noch nie. Sicher keiner von uns. Keiner auch von den anderen, die an den Herrn glauben. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Und dieser Sohn ist ja in diese Welt hereingekommen. Durch den Herrn Jesus und durch sein Wort dürfen wir schon jetzt so viel vom Vater erkennen und wissen. Und der Herr Jesus ist jetzt mit dem Vater auf dem Thron des Vaters. Doch wir wissen, dass der Herr Jesus uns eines Tages auch dorthin holen wird. Er bereitet jetzt Wohnungen und er sagt, er wird wiederkommen und wird uns dahin holen, wo auch er jetzt ist. In Johannes 14, Vers 3. Und wir wissen, zuerst werden wir dem Herrn Jesus mit dem Auferstehungsleib in den Wolken des Himmels begegnen. Und danach wird auch die Vermählung sein. Braut und Bräutigam. Also wohl gibt es keinen einzigen Zweifel, dass wir den Herrn Jesus eines Tages nicht sehen würden. Da brauchen wir gar keine Zweifel haben. Und ich denke, von uns ist jeder davon überzeugt, dass wir den Herrn Jesus eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Die Bibel sagt es ja auch ganz deutlich. Doch eine weitere Frage ist eben, werden wir auch den Vater sehen? Und es hat mich erstaunt, dass diesbezüglich manche Ausleger unsicher sind. Doch man fragt sich, woher kommt diese Unsicherheit? Warum sollten wir den Vater nicht sehen? Wenn wir doch die teuer erkaufte Braut des Sohnes sind und er, der Herr Jesus, seine Braut eines Tages ins Vaterhaus führen wird, sollte er uns dann nicht mit dem Vater bekannt machen? So, dass wir den Vater auch sehen dürfen? Das wäre eine sehr merkwürdige Sache, wenn das nicht so geschehen würde. Und durch den Sohn, da haben wir ja Zugang zum Vater. Ja, schon heute. Schließlich sagte Herr Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und dabei sagt uns 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Also Johannes sagt klar und unmissverständlich, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, wir werden ihn schauen. Vielleicht würde jetzt mancher Ausleger sagen, ja, mit 1. Johannes 3, Vers 2, da ist doch der Herr Jesus gemeint, das ist doch nicht der Vater gemeint, dass wir den Herrn Jesus schauen werden. Vielleicht ist das auch so. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir den Herrn Jesus sehen. Das ist mal die erste große Begegnung, die erste große Freude, den Herrn Jesus zu sehen. Das wird allein unwahrscheinlich gewaltig sein. Wenn wir den Herrn Jesus, unseren Herrn und Erlöser, von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, kannst du dir das vorstellen, wie das sein wird? Also manchmal denke ich drüber nach und ich kann mir das manchmal wirklich nicht richtig vorstellen. Dass wir ihn sehen dürfen, auch vor ihm niederfallen dürfen. Und uns werden alle Worte fehlen, aber die Freude wird einfach auch groß sein. Und dass wir dann endlich bei ihm sein dürfen, an den wir heute schon glauben. Doch für mich wäre es auf der anderen Seite auch unbegreiflich, warum Kinder Gottes, die Kinder des lebendigen Gottes, nicht auch ihren himmlischen Vater sehen durften. Natürlich hat der Herr Jesus auch zu Philippus auf Erden gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, Philippus, zeig uns den Vater? Ja, wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann sehen wir auch zugleich den Vater. Aber warum sollten wir nicht auch den Vater in eigener Person sehen? Sagt doch unser geliebter Herr Jesus, hier in unserer heutigen Seligpreisung, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Falls wir den Vater bei der Vermählung im Himmel oder im Vaterhaus jemals nicht sehen dürften, was ich, wie gesagt, mir persönlich nicht vorstellen kann, wann werden wir ihn dann spätestens sehen? Spätestens werden wir ihn dann sehen, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen hat. in die jetzige Erde, in die jetzigen Himmel und dann auch das tausendjährige Königreich alles vollendet sind, jetziger Erde und jetziger Himmel vergangen sind. Aber wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen hat, da heißt es ja dann auch in Offenbarung 21, Vers 3 und 4, da wird Gott den Seinen alle Tränen von den Augen abwischen. Und Gott wird bei den Menschen sein und wird auch selbst bei den Menschen wohnen. Ich sollte ihn da nicht sehen. Da können wir fest überzeugt sein, wir werden den Vater sehen. Es mögen andere etwas anderes behaupten. Meine persönliche Überzeugung möchte ich an dieser Stelle so weitergeben. Was wird das einmal sein, wenn wir den Herrn Jesus sehen und wenn wir auch den Vater sehen dürfen? Wie es der Herr Jesus sagt, selig die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was wird das einmal sein? Eine ewige und herrliche Gemeinschaft mit unserem wunderbaren Herrn und Gott. In Ewigkeit wirst du da auch völlig geborgen sein. Du wirst nie wieder Angst haben. Du wirst nie wieder ein unruhiges Herz haben. Du wirst auch nie wieder ein unreines Herz bekommen. Es wird alles nur rein sein, so rein wie Gott ist. Herrlich. So herrlich wie Gott ist. Und wir werden von ihm her leben, Tag für Tag. Und wir werden das Leben im Überfluss haben, wie es der Herr Jesus verheißt. Leben pur. Und dann hat auch Gott sein Ziel mit uns erreicht. Er hat sein Ziel mit dir und mir erreicht, nämlich die herrliche Gemeinschaft in Ewigkeit mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Doch dann haben auch wir unser Ziel erreicht. Einerseits hat Gott sein Ziel mit uns erreicht, aber wir haben auch unser Ziel mit Gott erreicht. Nämlich, wie es Petrus sagt, der Seelenseligkeit. 1. Petrus 1, Vers 9. Und diesbezüglich, weil du in diese Seelenseligkeit hineinkommen wirst, bist du heute schon selig zu preisen. Ja, du bist glückselig zu preisen, glücklich zu schätzen, wenn du reines Herzens bist. Welch eine Zukunft erwartet dich und mich? Welch eine Zukunft erwartet uns als Kinder Gottes? Kannst du schon ein klein wenig davon erahnen? Wenn wir bloß mal so kleine Blicke bekommen in einer Predigt wie heute. Kannst du schon ein wenig davon erahnen? Kannst du dich schon ein wenig darauf freuen? Wenn wir das vor Augen haben, da können wir gar nicht anders als uns freuen. Und auch sagen, es lohnt sich, heute schon auf unser Herz zu achten. Es lohnt sich, auf die Reinheit, sich um die Reinheit des Herzens zu bemühen. Denn glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für solche wunderbaren Verheißungen. Wir danken dir, Herr, dass wir Menschen uns dir nicht egal sind, sondern dass du dich ständig seit der Erschaffung des Menschen, seit der Schöpfung des Menschen, dich um uns Menschen bemühst. Das sehen wir in allen Zeitaltern. Und auch in unserer heutigen Zeit, wo du solch ein großes Heil bereitet hast durch deinen Sohn, dass jeder Mensch Zugang zu dir bekommen kann, wenn er doch nur das annimmt, was du, Herr, in deinem Sohn getan hast. Wir danken dir so sehr, dass wir zu dir finden durften, dass du unsere Herzen grundlegend gewaschen hast, gereinigt und geheiligt hast durch das kostbare Blut deines Sohnes, ja, dass du uns grundlegend erlöst hast und dass wir jetzt deine Kinder sein dürfen. Ja, wir haben reine Herzen von dir bekommen. Und so lass uns auch dieser Verantwortung nachkommen, beständig, Herr, unsere Herzen vor dir zu prüfen und sie wieder aufs Neue reinigen zu lassen, wo verkehrte Gedanken hervorgegangen sind, wo verkehrtes Sinnen und Trachten hervorgegangen ist, oder wo wir, Herr, gegen dein Wort gedacht oder gehandelt haben. Wir möchten, Herr, dich bitten, dass du es uns immer wieder deutlich machst und dass wir es auch in demütiger Weise immer wieder vor dich bringen dürfen und dich bitten dürfen, Herr, dass du uns reinigst durch dein kostbares Blut, dass du uns unsere Sünden vergibst. Und du gibst uns diese Zusage in deinem Wort. Und so möchten wir dir danken, Herr. Möchten aber auch auf diese wunderbare und herrliche Zukunft schauen, die uns als deinen Kindern bereitet ist. Herr, und dass wir uns dahingehend ausrichten, je länger, je mehr. Und so möchten wir auch bitten, Herr, dass wir diese Worte aus der Seligpreisung nicht vergessen, sondern dass wir Hüter und Wächter unseres Herzens sein können und dass wir, Herr, uns darum bemühen, ein reines Herz für dir zu haben und zu bewahren. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.